Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Wenn sich Leute wohlfühlen und sie gut miteinander auskommen, dann sollen wir sie nicht unterbrechen, oder? Ihr macht es sehr gut. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Es ist tatsächlich eine Freude, immer nach Crailsheim zu kommen. Crailsheim ist mein Zuhause und wird immer mein Zuhause bleiben. Das ist so. Markus ist in Stuttgart-Vaihingen heute, er predigt dort. Ich dachte eigentlich, dass Micha mitgeht, er hat es mir versprochen gehabt, aber er hatte Dienst und das ist auch eine gute Haltung, Dienst immer zuerst. Aber trotzdem ist jemand, der aus der Crailsheimer Gemeinde stammt, heute Morgen aktiv neben dem Markus bei uns. Und das ist der Tim. Tim leitet zum ersten Mal, Tim Schmidt spreche ich, ja? Tim und Miri, euch ein Begriff, Tim leitet zum ersten Mal den Gottesdienst bei uns heute. Und die beiden, die kommen sehr, sehr regelmäßig. Vielen Dank für die beiden, dass ihr sie nach Stuttgart geschickt habt zu uns. Schickt mehr. Wir brauchen das. Ich möchte auch noch ganz herzlich Danke sagen, weil ihr Uganda so sehr unterstützt. Das ist unser neuester Infobrief. Und ich mache das mal so, das Dankeschön, indem ich eine kleine Laudatio spreche über eine ganz besondere Missionarin aus eurer Mitte. Und das ist die Frau mit dem weißen Haar da hinten, 91, bald 92 Jahre alt, meine Mutter. Ich rufe immer wieder an, ist ja über 100 Kilometer, da fährt man nicht schon für 5 Minuten rüber, sondern ich rufe an. Und wenn ich frage, Mutti, wie geht's dir? Dann sagt sie, na ja, es geht bald nach Hause. Und ich sage dann immer, du wirst noch gebraucht. Wir haben ja diese Broschüren und schicken sie dann immer hierher und wir haben ein paar geschickt und dann ruft Mutti an und sagt, sieh mal, wir brauchen mehr. Ich habe mich draußen hingestellt, ich habe jedem eins in die Hand gedrückt, sind alle weg. Und solche Leute brauchen Missionare in der Heimat, die für sie reden, die für sie werben. Und ihr tut es, Crailsheim ist so eine klasse Missionsgemeinde, für uns schon über Jahrzehnte. Und wir dürfen Menschen helfen, dürfen helfen, dass das Evangelium verbreitet wird. Jetzt habt ihr Missionare in Costa Rica. Unser Sohn, der Johnny in Uganda, wird auch unterstützt von euch. Und heute Morgen möchte ich ganz einfach auch einer Familie, einem Ehepaar gratulieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie sitzen, aber Elke und Eberhard Wollmershäuser. Wo seid ihr denn? Da hinten, ganz hinten sitzt es. Das sind unsere neuesten Missionare, das heißt Eberhard und Elke, kommen ganz aus der Nähe. Hier ist es Untersontheim oder Obersontheim? Untersontheim. Sie haben ihre Tochter nach Uganda geschickt, von unserer Gemeinde ausgesandt. Wir haben jetzt 3, die auf dem Missionsfeld sind. Eine im Mittleren Osten, Johnny in Uganda und jetzt Judy, die Tochter von Elke und Eberhard, auch dort in Uganda. Offenbarung. Wenn ihr euer Smartphone da habt, dürft ihr mit aufschlagen. Wir werfen nur eine Folie an die Wand, aber ich lese ein bisschen mehr. Ja, Gottesdienst ist lustig. Offenbarung Kapitel 1. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, da wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und in der Mitte von ihnen jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie weiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und habe die Schlüssel für den Tod und sein Reich. Ich weiß nicht, wer von uns zu diesen Menschen gehört, die sich mal gewünscht haben, vielleicht sogar gebetet. Herr, zeige dich mir. Jesus, zeig dich mir doch mal, wie du wirklich bist. Wenn Jesus dieses Gebet buchstäblich erhören würde, was denkst du, was würde passieren? Genau, das, was Johannes passiert ist, er fiel zu den Füßen Jesu wie tot. Es geht tatsächlich um Jesus. Ich predige über Jesus. Und die Frage ist, wer ist das? Dieser Jesus Christus. Ich glaube, für die allermeisten von uns, vielleicht für alle, ist Jesus die eine Person in der ganzen Menschheitsgeschichte, jetzt und auch in der Vergangenheit, mit der wir uns am allermeisten schon beschäftigt haben. Ihr seid alle Bibelleser, ihr kennt Jesus. Aber dieser Frage möchte ich heute mal so ein bisschen nachgehen. Und vor allem anhand dieser einen Stelle aus diesem letzten Buch der Bibel. Ich mache mal einen Vorschlag, ist ja nur ein Vorschlag, kannst du machen, kannst du auch nicht tun. Ich bin ja nicht bei dir zu Hause, aber wenn du weiter in deiner Bibel liest, jeden Morgen, nimm mal einen roten Kuli und mach einen Kreis, immer wenn du über den Namen Jesus stolperst. Ich glaube, du wirst ein Buch haben, das wenigstens so in der zweiten, hinteren Hälfte ein Buch voller runder, roter Kreise wird. Jesus ist buchstäblich auf jeder Seite. Überall Jesus, Jesus, Jesus. Und das sind diese vier Evangelien und da wird uns Jesus als Mensch vorgestellt. Er wurde einer wie du und wie ich und da wird er beschrieben, vor allem diese 3 Jahre. Sah aus wie du, wie ich, gar nichts Außergewöhnliches und doch immer wieder hat er was getan, immer wieder hat er was gesagt, das angedeutet hat, da ist mehr. Er ist mehr als nur ein Mensch. Geh rein in die Briefe. Und plötzlich siehst du diesen, der einer von uns war. Und er ist hoch erhöht über alle Gewalten und Mächte, die es in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt gibt. Apostelgeschichte. Diese ersten Jünger und dann auch die ersten Christen, die haben ihn mit seinem Tod, ist ja auferstanden und dann in den Himmel gefahren, aber damit haben sie ihn nicht abgehakt, damit war er nicht weg, sondern auch in der Apostelgeschichte haben sie immer weiter von ihm gesprochen, diesem Jesus. Und nicht nur gesprochen, sondern sie haben auch in seinem Namen Dinge getan, die Menschen nicht tun können. Sie haben geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben sogar Tote auferweckt. Und dann haben sie gesagt, Gott hat uns diesen Namen gegeben, in dem alles gut wird. Exklusiv, nur in diesem Namen, im Namen Jesu ist das Heil. Und auch im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, um die es heute geht, so um diesen einen Vers, da ist Jesus die prominente Gestalt. Es gibt eine ganz einfache Erklärung, warum vor allem im Neuen Testament, im Alten Testament ist er verdeckt. Da muss man die Symbole verstehen, da muss man die Prophetien auslegen können. Aber im Neuen Testament ist es so klar, Jesus ist das Zentrum der Botschaft, die Gott an uns Menschen hat. Alles, was Gott von dir denkt, wie er dich wertschätzt, das zeigt sich in Jesus. Alle Segnungen, die Gott hat für uns, die haben mit diesem Jesus zu tun und sie sind in ihm allein zu finden. Jesus ist zentral und hier in der Offenbarung, Kapitel 1, Verse 17, 18, stellt Jesus sich selber vor. Und er tut's diesem Johannes gegenüber. Johannes war einer der Jünger Jesu, wurde Apostel, war dann Pastor in Ephesus, der heutigen Türkei. Und jetzt in dieser Lebensphase am Ende ist er auf einer Insel, Patmos. Es ist eine Gefangeneninsel. Und dort, erstaunlicherweise, an einem Sonntag, am ersten Tag der Woche, erscheint Jesus ihm. Wisst ihr, ich muss heute ein Bekenntnis machen. Pastoren, müssen auch manchmal Dinge bekennen. Ne? Ich bin ein richtiger Sonntagschrist. Ein absoluter Sonntagschrist bin ich. Aber nicht in dem üblichen Verständnis. Nur am Sonntag Christ und unter der Woche ein Teufel sein bester Freund. Nee, Sonntagschrist, weil dieser Tag was ganz, ganz Besonderes ist. Und wir können so dankbar sein in Deutschland, dass wir den Sonntag haben, dass er frei ist für Gottesdienste. Sonntag war für Christen schon von Anfang an immer der besondere Tag. Wurde dann auch ganz schnell Tag des Herrn genannt. Und das liegt an der Tatsache, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Im Google könnt ihr ja einstellen, was für euch so der erste Tag ist, ja, ob ihr Montag wählt oder Sonntag. Und interessanterweise in der Geschäftswelt in Deutschland ist es Montag. Montag ist der erste Tag. Das wurde aber erst 1976 eingeführt von Dean. Da wurde eine Norm festgelegt, dass der Montag der erste Tag ist. Vorher, heute noch in Amerika, bei den Juden so und so, in Griechen, die Griechen sagen, zum Sonntag sagen sie der erste Tag. Bei den Christen war es der erste Tag. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Und dann eine Woche später, 8 Tage später, ist er wieder seinen Jüngern erschienen. Thomas war nicht da, hat was verpasst. Hat es wieder 8 Tage gedauert, ist Jesus erschienen. Erstaunlicherweise, wenn ein Tag erwähnt wird, wird immer der erste Tag erwähnt. Apostelgeschichte, Paulus in Troas, hat es Abendmahl gefeiert. Wann? Am ersten Tag, am Sonntag, war was ganz Besonderes. Die Korinther sollten ein Opfer zusammenlegen für die Missionsarbeit, sagt Paulus, macht's am ersten Tag der Woche. Wartet nicht, bis ich komme, sondern tragt jede Woche was zusammen, immer am ersten Tag, am Sonntag, weil der Sonntag was Besonderes ist. Und hier, wenn Jesus sich diesem Johannes offenbaren will, wählt Jesus den Sonntag aus. Interessant. Ich mache daraus kein Dogma. Ich weiß, Paulus hat gesagt, einer setzt einen Tag vor den anderen. Für andere sind alle Tage gleich und das ist alles okay. Aber Sonntag aufgrund der Bibel hat für mich so etwas Besonderes, wo ich eine besondere Erwartung habe, dass Jesus uns begegnet. Vor allen Dingen, wenn sich Christen versammeln, um diesen Jesus gemeinsam anzubeten. Da ist eine große Chance da, dass Gott dich berührt, dass Jesus dir was Neues zeigt. Und hier an einem Sonntag erscheint Jesus diesem Johannes. Und es war übrigens noch vor der Zeit, bevor der Sonntag ein Feiertag war. Das kam erst 321 durch Konstantin. Der hat den Sonntag zu einem Feiertag erklärt. Jesus erscheint Johannes. Johannes sieht Jesus und fällt ihm wie tot vor die Füße. Die erste Begegnung nach über 50 Jahren, wieder mit diesem Jesus. Ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Und wenn ich eine Biografie über Jesus erfunden hätte, hätte ich es auch anders beschrieben. Johannes sieht Jesus, er erkennt, wer er ist, rennt Jesus entgegen, breitet seine Arme aus und macht sich bereit für so eine richtig starke Umarmung. Aber es kommt anders. Johannes fällt wie tot vor die Füße Jesu. Und ja, Jesus beruhigt ihn, er legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Aber dann sagt er nicht, Johannes, fürchte dich nicht, denn ich bin's ja, Jesus, dein Freund. Entschuldige, dass ich dich erschreckt habe. Auch wenn jetzt so mein Menschsein sich verändert hat und ich ganz, ganz anders aussehe, ich bin immer noch derselbe. Jesus stellt sich mit 3 Begriffen vor, die ihn beschreiben. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und dann fügt er noch einen Satz dazu, der seine Lebensgeschichte zusammenfasst. Ich war tot, jetzt lebe ich für alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in meiner Hand. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Wie stellt Jesus sich vor? Wer ist Jesus? Jesus sagt, ich bin der Erste. Aber irgendwie stimmt doch da irgendwas nicht, oder? Wir kennen ja die Bibel und es weiß eigentlich jedes Kind, der erste Mensch war Adam. Adam und Eva waren die ersten Menschen. Aber Jesus sagt hier ja nicht, ich bin der erste Mensch, sondern er sagt, ich bin der Erste. Und fügt dann gleich noch dazu, und auch der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Hört mal, wie Gott sich im Alten Testament vorstellt. Vor allem im Jesaja. Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ein paar Kapitel weiter. Jesaja 48, Vers 12. Höre auf mich, Israel, mein Berufener. Ich bin der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. So stellt sich Gott vor. Und Gott wird im Alten Testament auch immer wieder als der lebendige Gott bezeichnet. Eigentlich, nach meinem Verständnis, völlig überflüssig. Müssen wir das überhaupt betonen, dass Gott lebendig ist? Also wenn es einen Gott gibt, wenn er der wahre Gott ist, dann ist er lebendig. Aber Gott wird vorgestellt als der lebendige Gott, im Gegensatz zu den toten Götzen. Und jetzt kommt Jesus. Vor 2000 Jahren, als er Mensch wurde, als der ewige Gottessohn Mensch wurde in Jesus. Und Jesus beginnt zu dienen mit 30 Jahren. Er fängt an, Menschen zu heilen, ihnen Gutes zu tun. Und dann benutzt er immer wieder zwei kleine Worte, die für die Juden ein Eigenbegriff geworden sind. Und das sind die Worte, ich bin. Vor allem im Johannesevangelium, ganz klar, aber auch in den anderen. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Und er betont immer wieder dieses, ich bin. Und für die Juden war das hochexplosiver Zündstoff, nicht nur für die hohen Theologen, sondern für jeden, der ein kleines bisschen ein religiöses Empfinden hatte. Wenn er das Johannesevangelium liest, dann merkt er das. Da haben sich die Juden dran festgehakt, da haben sie drauf geachtet, haben nachgefragt, was meinst du damit? Sie wollten wissen, Jesus, wenn du sagst, ich bin, was ist das? Was ist das Problem? Ich meine, wir benutzen diese Worte ja auch, sind ganz alltäglich eigentlich in jeder Sprache. Ne? Ich bin Pastor. Manche sagen, ich bin Student. Was ist so Besonderes dann, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, ich bin, ich bin. Jeden Juden haben diese zwei Wörter in Kombination an eine Begebenheit, an den Anfang ihrer Geschichte erinnert. Als Gott Mose in der Wüste, wo er ein Hirte war, erscheint in diesem Busch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und Mose tritt hinzu, geht näher ran, um rauszufinden, was mit diesem Busch es auf sich hat. Und dann spricht ihn plötzlich eine Stimme an und sagt, Mose, halt, zieh erstmal deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und Gott beruft Mose, nach Ägypten zu gehen, um sein Volk zu befreien. Wir kennen die Geschichte, es geht ein bisschen hin und her, Mose will nicht, er wird gehadert und versucht Ausreden zu finden. Schließlich erklärt sich Mose bereit zu gehen und er sagt, aber Gott, jetzt musst du mir noch eins verraten. Wenn ich nach Ägypten gehe und deinem Volk gegenübertrete und sage, der Gott eurer Väter hat mich berufen, euch aus Ägypten heraus zu erlösen. Und wenn sie dann fragen, wer ist denn dieser Gott? Wie heißt er denn? Was ist denn sein Name? Was soll ich dann sagen? Und da in diesem Augenblick, das sagt Gott, der Ich Bin, Jahwe, der ist es, der mit dir spricht. Und das sollst du meinem Volk sagen, der Ich Bin, der Ich Bin. Und ich bin der, der ich sein werde. Das ist der Einzige, der wirklich sagen kann, ich bin und ich bleibe immer. Ich habe keinen Anfang, kein Ende. der ewig seiende Gott. Und es wurde zum Namen Gottes, zum heiligsten Namen Gottes, so heilig, dass die Juden sich gefürchtet haben, diesen Namen auszusprechen, haben ihn mit Adonai ersetzt, weil sie nicht das Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht umsonst in den Mund nehmen, nicht brechen wollten. Das war so heilig, dieser Name, diese einzigartige Gottesoffenbarung im Alten Testament, herausragend von allen anderen. Und jetzt kommt dieser Zimmermannssohn aus Nazareth nach Israel. Und er steht an den Straßen, an den Hecken, er tut Gutes den Menschen. Und er sagt dieses Wort, ich bin, ich bin. Und die Juden, die hat es auf die Palme gebracht, die wurden erregt. Wie kann einer das behaupten? Und die religiöse Elite hat ganz genau verstanden, was Jesus meint. Sie sagen, dieser Mann, der lästert Gott. Darauf steht die Todesstrafe, er muss sterben. Und letztlich war es diese Selbstbehauptung Jesus schon als Mensch, die Jesus dann in Probleme brachte und schließlich ans Kreuz. Ich muss jetzt ganz schnell dazu sagen, das Kreuz war kein Unfall. Es war im Zentrum des Planes Gottes mit dieser Welt. Aber es war dieses Selbstverständnis, was Jesus durchsickern ließ in seinen Reden. Ich bin, ich bin, ich bin der, der damals mit Mose sprach. Der steht vor euch. Ihr wollt wissen, wer ich bin. Ich bin der, ich bin. Ich bin Jahwe. Und es hat die Juden erregt. Und jetzt, hier in der Offenbarung, da hören wir wieder dieses Ich bin. Aber dieses Mal ist es nicht dieser Rabbi in Israel, sondern es ist tatsächlich der Auferstandene und erhöhte Herr in seinem ganzen Pracht, in seiner ganzen Macht, unverhüllt, so dass es Johannes auf den Boden wirft wie tot. Jesus ist der Erste. Und es bedeutet von der Bibel her, ohne es lang zu erklären, nicht nur, dass er der Erste zeitlich ist, sondern dass er der Erste ist im Rang. Er ist über alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es wurde ihm gegeben. Jesus ist auch der Letzte, weil alles Zeitliche letztlich auf ihn hinausläuft. Und wenn das Zeitliche vergangen ist, dann ist Jesus da. Immer noch. Er ist der ewige Gottessohn. Und Jesus ist der Lebendige. Er ist nicht tot. Er ist der Einzige, dessen Leben nicht von irgendeiner anderen Quelle abhängig war, sondern er hatte Leben in sich selbst. Er ist der Lebendige. Und was Jesus hier sagt zu Johannes, ist einfach gigantisch. Und dann fügt er diese drei Aussagen auch über seine Lebensgeschichte hinzu. Ich war tot. Und damit meint er nichts anderes als sein Tod am Kreuz. Als Mensch starb er am Kreuz und er war tot. Und wenn Jesus das selber sagt, ich war tot, dann war er tot. Das schließt auch alle Scheintod-Theorien aus. Jesus war tot, wie ein Mensch tot sein kann. Aber siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zeit kann diesen Christus nicht mehr einschränken. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann hat er die Schlüssel für den Tod und für sein Reich, für den Reich des Todes in seiner Hand. In der Bibel wird interessanterweise der Tod ganz oft und auch das Totenreich fast personifiziert dargestellt. Der Tod ist eine Macht, die um sich greift. Und das Totenreich ist die Sphäre, wo die Seelen derer hinkommen, die sterben hier, Menschen von uns. Und jetzt sagt Jesus, ich habe die Schlüssel für diese Bereiche in meiner Hand. Wer die Schlüssel hatte, hatte Kontrolle. Und deshalb ist auch für uns als Christen Tod nicht mehr so ein zu fürchtender Feind. Jesus hat diesen Feind besiegt. Er hat ihm die Schlüssel entrissen. Jesus hat's in der Hand. Und deshalb sterben gläubige Menschen ganz anders als die, die Jesus nicht kennen. Der Tod hat keine Macht über Jesus, sondern Jesus hat Macht über den Tod. Und deshalb hat der Tod seinen Schrecken verloren. Das ist es, wer Jesus ist. Der Erste und der Letzte, der in dem Leben pulsiert, das nicht getötet werden kann. Er war tot als Mensch, aber jetzt ist er für immer lebendig und er hat diese Schlüssel, diese Autorität in seiner Hand. Das ist, wie Jesus sich selbst diesem Johannes vorstellt. Ich möchte es jetzt noch auf uns etwas beziehen. Was bedeutet das für uns? Denk mal mit. Johannes sieht Jesus und er sagt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Denk mal kurz drüber nach, wer es ist, der hier wie tot vor die Füße fällt, die Füße Jesu fällt. Jesus hatte ja viele Jünger, aber er hatte nur einen Johannes. In den Evangelien wird uns berichtet, dass viele Menschen zu der populären Zeit Jesus nachfolgten. Und da waren auch viele gläubig an Jesus. Einmal berichtet die Bibel von 72, die Jesus aussandte, so Testmissionsarbeit. Und dann in einer Nacht erbittet sich Jesus von Gott 12 Leute aus dieser Gruppe von Jüngern, die er beruft, Apostel, das Fundament der Gemeinde zu werden. Und sie sind ganz nah bei ihm. Sie kennen Jesus wie niemand anders. Aber selbst in der Gruppe berichtet uns die Bibel, dass es 3 ganz spezielle Freunde von Jesus gab. Petrus, Jakobus und Johannes. Die waren noch vertrauter. Und unter diesen 3, da gab es einen, der hat alles auf die Spitze getrieben. Der saß neben Jesus, der war so frei, so ein Freund von Jesus, dass er sich frei gefühlt hat, seinen Kopf auf die Schulter Jesus zu legen. Und er sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das ist der Johannes. Der war so frei mit Jesus, so nah bei Jesus. Jesus war so vertraut für ihn. Und jetzt, 50 Jahre später, da sieht dieser Johannes denselben Jesus. Es ist kein anderer, es ist derselbe, eine und dieselbe Person. Aber die Hülle der Menschheit ist abgelegt und Johannes sieht, wie er wirklich ist. Immer noch wie ein Menschensohn, aber in seiner ganzen Größe. Und dieser Johannes fällt vor diesem Jesus auf dem Boden wie tot. Ganz andere Erscheinung. Ich möchte euch bitten, das in eurem Bewusstsein zu behalten. Wenn ihr über Jesus sprecht, wenn ihr zu Jesus redet im Gebet, wer ist dieser Jesus? Jesus ist nicht nur dieser Wanderprediger, der so war, wie wir es sind. Jesus ist auch dieser gigantische Weltenherrscher, ein und derselbe Mann. Jesus ist beides. Er ist ein liebevoller Freund, zu dem du kommen kannst mit allem, was dich bedrückt. Er versteht, er tröstet, er hilft, Sorgen zu tragen. Aber er kann es auch, weil er zur selben Zeit dieser überragende Machthaber ist, der über alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gesetzt ist. Er ist Herr der Geschichte. Aber ich frage mich jetzt, und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn Jesus so ein Freund war für Johannes, so lieb hatte, so vertraut mit ihm war. Und auf der anderen Seite ist er auch so mächtig, dass er alles tun kann, was er tun will. Warum hilft er dem Johannes nicht in seiner Gefangenschaft? Warum zieht er nicht ganz einfach am Schopf von dieser Insel, setzt ihn zurück aufs Festland und sagt, Johannes, kein Problem für mich, du bist mein Freund, ich habe alle Macht, ich helfe dir aus deinem Problem. Tut er nicht. Und interessanterweise, Johannes bittet Jesus noch nicht einmal darum, das zu tun. Er scheint völlig im Frieden zu sein, überwältigt von dieser Offenbarung und der Gewissheit, dass Jesus alles in seiner Hand hat. Die Christen damals, die waren ja wirklich in einem Problem. Da kam ein Kaiser nach dem anderen und der Kaiser, der damals regierte, der hat es dann plötzlich so auf sich gehabt, diese blendende Idee, sich von allen Leuten mein Herr und mein Gott nennen zu lassen. Anbetung für sich in Anspruch zu nehmen. Und da waren diese Christen, die wussten, dass es nur einen gibt, der für sie Herr und Gott ist, und das ist Jesus. Und deshalb haben sie sich vor dem Kaiser nicht gebeugt. Und viele haben ihr Leben deshalb gelassen. Und Johannes war nicht auf Patmos im Gefängnis, weil er was gestohlen hatte. Der war im Gefängnis, weil er an diesen Jesus geglaubt hat und an ihm festgehalten hat, an seiner Göttlichkeit. Aber jetzt ist hier ein Diener Jesu, einer, der treu gedient hat, der ein Bischof geworden ist, über eine Region auch gewaltet hat, dort Gemeinden. Jesus bis zum Ende treu gedient und Jesus ist ein Freund und er ist der, den Jesus liebt. Und Jesus hat alle Macht, er könnte alles tun. Aber Jesus lässt ihn im Gefängnis. Menschen, die in Problemen durchhalten und Gott durch ihr Vertrauen ehren, ich glaube, die sind für Gott sehr, sehr wertvoll und geschätzt. Und die werden auch mal einen heftigen, deftigen Lohn erhalten. Ich glaube, das gilt für die Christen damals, aber das gilt auch für Christen in unserer Zeit. In Krankheit, in Not, Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Und wir beten, und Jesus hätte alle Macht. Er könnte alles tun, er könnte jede Krankheit heilen. So. Aber er tut's nicht. Und diese Menschen, die müssen durch, die müssen damit leben. Aber wenn du weiter auf Gott vertraust, dann ehrt das Gott. Und es ist ein Zeugnis für ihn auch vor dieser Welt in unserer Zeit. Ich glaube, wir Prediger, wir sind manchmal schuldig, dass wir Christen, wenn sie in Not geraten, immer gleich dazu drängen, das Beste und bitte jetzt gleich zu erwarten von Gott. Es ist richtig, Gott tut Wunder, Jesus tut Wunder, er kann unheilbare Krankheiten heilen, aber wir erleben es doch auch in unseren Gemeinden, sind wir doch ehrlich, dass es viele gibt, die nicht geheilt werden. Wir beten als Familie für solche Leute, wir sind in Kontakt mit ihnen. Manches Mal fehlen mir da auch die Worte. Aber hier ist dieser Johannes, der leidet in einer Gefangeneninsel, der hart arbeiten muss. Und da begegnet ihm dieser allmächtige Herr. Und Johannes ist ruhig, friedlich. Und er lässt sich von Gott gebrauchen, in dieser Situation ein Segen zu werden, bis in unsere Zeit, bis heute an diesem Sonntag, durch das, was er über Jesus und auch in diesem Buch der Offenbarung geschrieben hat. Kleine Empfehlung, wenn du krank bist, oder wir als Pastoren, als Gemeinden, ja, lasst uns für solche Leute beten, lasst uns erwarten, dass Gott eingreift, dass er ein Wunder tut, Spontanheilung, dass er aus Not befreit. Aber während wir das tun, lasst uns nicht zappelig werden, sondern lasst uns im Vertrauen in diesem Jesus festhalten und auch fragen, Herr, wie kann ich dir in dieser Situation dienen? Wie kann ich dich in meiner Not ehren und andere Menschen auf dich hinweisen? Das ist, was ich aus dieser Offenbarungsgeschichte hier lerne. Und jetzt komme ich noch zu einer ganz entscheidenden Frage. Und das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und es ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist dieser Erste und er ist der Letzte. Er ist der einzig Lebendige, der gestorben war und wieder zum Leben gekommen ist, ewig leben wird und die Schlüssel des Todes und seines Reiches in seiner Hand hält. Kurz auf einen Nenner gebracht, Jesus ist der Allerhöchste, er ist der Erste im Rang, im Universum, sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Und jetzt ist die Frage, wenn Jesus das ist, tatsächlich, wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Ich glaube, ihr hattet so eine Serie, gerade so Leben plus oder wie man glücklich sein kann mit diesen Dingen, die Gott uns gibt. Ich möchte es so auf den Punkt bringen. Du wirst nie glücklich sein können in diesem Leben hier, wenn Jesus, der der Erste ist, nicht auch der Erste in deinem Leben ist. Und es fängt mit einer Entscheidung an, indem man sagt, Jesus, du sollst der Erste sein. Implizit bedeutet es, dass ich bereit bin, darauf zu verzichten, selbst der Erste zu sein. Denn ich kann nicht mein Erster sein und Jesus auch mein Ersten sein wollen, haben wollen. Er soll der Erste sein. Und er soll auch der Letzte sein, auf den alles zuläuft, auch in meinem Leben. Jesus hat mal Menschen gerufen in die Nachfolge zu sich. Und da hat er einen interessanten Satz gesagt, der mir schon sehr wichtig geworden ist in meinem eigenen Leben. Und es geht so, Jesus sagt, wenn du dein Leben bewahren willst, wenn du an deinem Leben festhalten willst, wirst du es verlieren. Aber wenn du bereit bist, dein Leben abzuschließen und es mir zu geben, dann wirst du das Leben gewinnen. In anderen Worten, wenn du der Erste in deinem Leben bleiben willst, wirst du nie richtig leben. Aber wenn du Jesus einlädst, der Erste zu sein, zu sagen, Jesus, ich höre auf dich, ich folge dir, ich tue, was dich ehrt, was du dir wünschst, dann wirst du das Leben haben. Und dann macht Jesus noch einen Schritt im nächsten Vers, in der nächsten Aussage. Er sagt dann, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Aber er nimmt doch Schaden an seiner Seele. Stell dir mal vor, du bist tatsächlich der Erste. Und das ist nicht nur so subjektiv für dich, ich lebe für mich, lass mir von niemand reinreden und du bist fleißig, du bist talentiert, du bist erfolgreich. Du erreichst es tatsächlich weltweit, Ruhm zu erreichen. Taylor Swift, Elon Musk, wirklich die Ersten in der Welt, die ganze Welt gewonnen. Und Jesus sagt, was nützt's? Denn all diese Leute, die hatten einen Anfang und die kommen zu ihrem Ende. Es ist nur einer, der der Anfang ist, der Erste und auch der Letzte. Wenn alles Zeitliche vergeht, dann steht am Ende einer. Und er heißt Jesus. Und deshalb ist es das Weiseste, was wir tun können, wenn wir sagen, Jesus, ja, nicht ich bin mir der Erste, sondern du bist auch in meinem Leben, wie im ganzen Universum, der Erste. Ich folge dir, ich lebe für dich. Du bist der Ursprung meines Lebens. Du bist auch der, auf den ich zulebe, jeden Tag. Immer wieder diese Entscheidung umsetzen. Eine Entscheidung für Jesus, die macht uns nicht zu Marionetten Gottes. Wir werden keine religiösen Computer, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Und deshalb müssen wir die Entscheidung, in jeder Minute, jeden Tag, immer wieder neu umsetzen. Und wer das tut, der kann diesem Jesus vertrauen. Auch wenn nicht alles gut ist, es wird alles gut enden, weil am Ende Jesus steht. Gott segne uns.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.